Deutschlandfunk.
Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
Ja, den Satz habt ihr vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört. Der kommt von Norbert Blüm, 1986 war das. Damals war er Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, so hieß es damals noch.
Das also, was heute Bärbel Baas ist, unsere Bundesministerin für Arbeit und Soziales.
Und dieser Satz, von wegen die Rente sei sicher, hat sich so ein bisschen in die Köpfe der Deutschen eingebrannt. Jahrzehntelang haben die Menschen das auch tatsächlich so geglaubt.
Und heute haben viele von euch aber den Eindruck,
wir arbeiten das ganze Leben und dann am Ende sind wir arm oder so, ist schon ein großes Thema.
Denn schaut man sich die Zahlen und Prognosen an, dann ist für viele klar, die Rente ist schon seit langem nicht mehr unbedingt sicher.
Wir befinden uns quasi auf einem sinkenden Schiff. Das Bild greifen wir immer mal wieder auf. Zumindest hat das Schiff ein dickes Leck geschlagen, das unbedingt repariert werden muss. Und deswegen ist es auch definitiv an der Zeit, dass wir uns bei What the Wirtschaft endlich mal unser Rentensystem anschauen und das auf den Prüfstand stellen und uns auch mal genau anschauen, welche klugen Reformideen da jetzt schon wieder von der Politik präsentiert werden.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
Auch die Politiker unseres Landes wissen ganz genau um unser Rentenproblem. Und das ist vermutlich auch der Grund, weshalb in den letzten Jahren quasi jede Regierung einen Rentenreformvorschlag gemacht hat. Allein in den vergangenen 5 Jahren stand da zum Beispiel mal die Aktienrente bzw. das Generationenkapital der FDP zur Debatte.
Und jetzt kommt die schwarz-rote Koalition mit der Idee um die Ecke, die private Altersvorsorge zu reformieren und ein Altersvorsorgedepot einzuführen. Und was vielleicht etwas besonders ist, viele Ideen haben bisher ja nie das Licht der Welt erblickt. Denn es ist in der Vergangenheit gar nicht so unbedingt an den mangelnden Ideen gescheitert, sondern oft eben an der Umsetzung.
Vielleicht ist es diesmal anders, wir hoffen es zumindest, denn immerhin scheint die aktuelle Bundesregierung das Thema Rente auf dem Schirm zu haben und zu wissen, dass es so, wie es aktuell ist, nicht weitergehen kann. Vor kurzem hat nämlich sogar Bundeskanzler Friedrich Merz das hier gesagt.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Es müssen kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung hinzutreten.
Merz ist danach zwar wieder etwas zurückgerudert, aber er betont weiter, dass in Zukunft kein Weg an der privaten Altersvorsorge vorbeiführen wird. Und die Bundesregierung, die will ja die private Altersvorsorge tatsächlich stärken und fördern und hat da schon Nägel mit Köpfen gemacht. Der Bundestag hat sich schon auf eine Reform geeinigt. Ab 2027 soll es losgehen mit dem sogenannten privaten Altersvorsorgedepot. Und deshalb wollen wir uns jetzt in dieser Folge anschauen, worum es bei diesen aktuellen Ideen der Bundesregierung genau geht. Wie soll die private Altersvorsorge in Zukunft gestärkt werden? Wo soll das Geld eingezahlt werden? Und was bringt es am Ende jedem Einzelnen von uns?
Und die ganz entscheidende Frage dabei ist natürlich, ist die Rente dadurch dann endlich wieder sicher oder sicher, wie Norbert Blüm sagen?
Das klären wir in dieser Folge heute zusammen mit Gregor. Und mit mir, ich bin Ann-Kathrin und ich würde mal sagen, wir starten. Gregor, an was denkst du intuitiv, wenn ich dich jetzt frage, wie stellst du dir später mal deine Rente vor?
Also ich weiß ja gar nicht, ob du das weißt, Anka, aber ich bin ja starker Hypochonder. Ich gehe gar nicht davon aus, dass
du dein Rentenalter erreichst.
Das ist natürlich wieder eigentlich fast schon entspannt, dass ich mir keinen Kopf machen muss. Nein, Spaß. Ich kriege natürlich auch diese Briefe, also das mit dem Hypochonder stimmt, aber ich kriege natürlich auch diese Briefe von der Rentenversicherung, kriegt man glaube ich so einmal im Jahr oder ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus. Und dann guckt man so drauf und denkt sich, yo.
Aber so es ist so abstrakt. Aber am Anfang kann man nicht. Nee, so genau. Ja. Also mir geht das ja auch so, dass ich den Gedanken an meine Rente immer irgendwie versuche zu verdrängen. Zum einen, weil ich mir denke, das ist noch so weit weg, wer weiß, was bis dahin passiert. Und dann frage ich mich so ein bisschen, naja, wer weiß, was bis dahin passiert. Und irgendwie habe ich dann auch immer das Gefühl, dass es mir, solange ich arbeite, einfach deutlich besser geht, als wenn ich dann in 40 Jahren mal auf die gesetzliche Rente angewiesen bin.
Und so geht es ja dann tatsächlich nicht nur dir, sondern auch vielen Menschen, mit denen du gesprochen hast.
Absolut. Und wir haben uns ja da mal umgehört, auf der Straße quasi in der Innenstadt in Frankfurt, und haben mit vielen Leuten gesprochen, mit jungen Menschen, mit älteren Leuten. Und die haben alle gesagt, dass sie im Grunde beim Thema Rente kein Vertrauen mehr in den Staat haben.
Das heißt, sie betreiben private Altersvorsorge und verlassen sich da weniger auf den Staat und auf die staatliche Rente?
Auf keinen Fall auf die Stadt. Ich glaube nicht, dass wir viel bekommen. Und mittlerweile werden die jüngere Generation nicht für uns sorgen können. Daher müssen wir etwas für uns selbst tun.
Also ich wüsste auch nicht, wie viel Rente ich dann später bekommen würde. Und man kriegt es natürlich, man kriegt es auch mit bei den älteren Leuten, die Pfandflaschen suchen, damit sie irgendwie über die Runden kommen. Und es ist schon traurig und es ist auch beängstigend tatsächlich. Ja.
Ja, man bekommt ja schon mit, wie hoch so die Rentensätze aktuell sind, beziehungsweise in den letzten Jahren waren, und es ist ja nicht besonders viel.
Die Sorge vor Altersarmut ist offensichtlich eine große Angst der Deutschen, denn die gesetzliche Rente basiert auf dem sogenannten Umlageverfahren. Das bedeutet, die aktuell arbeitende Generation zahlt mit ihren Beiträgen direkt die Renten der heutigen Rentnerinnen und Rentner, quasi so eine Art Generationenvertrag.
Und dieses Modell hat jahrzehntelang in Deutschland auch so funktioniert. Das Problem ist jetzt allerdings, dass unsere Gesellschaft altert. Das heißt, es gibt immer mehr Rentner und Rentnerinnen, deren Rente finanziert werden muss, und gleichzeitig immer weniger junge Menschen und Beitragszahler, die diese Rente finanzieren können. Und nur mal zum Vergleich, vor 60 Jahren kamen auf einen Rentner noch 5 bis 6 Beitragszahler. Aktuell sind es nur noch rund 2. Und schon jetzt entsteht durch diese Entwicklung ein riesiges Ungleichgewicht im Rentensystem.
Weshalb der Staat auch die gesetzliche Rentenversicherung jedes Jahr nochmal mit mehr als 100 Milliarden Euro an Steuermitteln bezuschussen muss, weil das Geld aus dem Umlageverfahren ansonsten einfach nicht reichen würde.
Ja, also 100 Milliarden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gregor, aber bei mir übersteigt das völlig meine Vorstellungskraft. Das ist enorm viel, und der Posten für Arbeit und Soziales und damit eben auch für das Rentensystem ist im Bundeshaushalt sogar der größte überhaupt. 1/4 des Bundeshaushalts fließt in die Rentenversicherung, und die Tendenz ist eher steigend. Das geht aus einer Studie des IFO-Instituts hervor, die den Regierungsentwurf zum nächsten Bundeshaushalt 2026 untersucht hat.
Sprich, das Rentensystem belastet unseren Staatshaushalt, und gleichzeitig ist es ja jetzt auch nicht so, dass wir damit wenigstens allen im Alter ein super Leben irgendwie ermöglichen können, weil das Rentenniveau ja trotzdem sinkt.
Genau. Ja, also darauf deuten zumindest alle Prognosen hin, wenn man sich jetzt mal die Prognosen für das Rentenniveau anschaut. Also ganz kurz, das Rentenniveau zeigt, wie viel Prozent des durchschnittlichen Gehalts ein Arbeitnehmer bekommt, der 45 Jahre lang gearbeitet hat und in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Und in Deutschland hat die Politik damals ein Rentenniveau von 53% als Lebensstandard sichernd definiert. Darauf hatte man sich damals geeinigt. 1990 lag das Rentenniveau auch noch bei 55%. Aber heute sind es einfach schon nur noch 48%, und die Tendenz ist eher sinkend.
Sinkend. Ja. Da sind wir wieder in unserem
unser
Bild.
Schiff.
Wie unser Schiff, was ein kleines Leck zu haben scheint.
Ja. Und der Witz ist ja, auch weil der Politik dieses Problem durchaus bekannt ist, hat man schon 2001, also vor über 20 Jahren, das Ziel einer Lebensstandardsicherung aufgegeben, weil man eben gemerkt hat, dass man dieses Versprechen mit den 53% nicht einhalten kann. Und deshalb fragen sich vor allem die jungen Menschen, was passiert da eigentlich später mal mit meiner eigenen Rente, wenn das Geld ja jetzt schon offensichtlich fehlt? Wer finanziert dann noch meine Rente, oder gibt es in 30 Jahren möglicherweise gar keine gesetzliche Rente mehr?
Und wegen dieser ganzen Katastrophenszenarien und dieser ganzen Sorgen wollen sich viele junge Menschen gar nicht mehr allein auf den Staat und die gesetzliche Rente verlassen. Viele nehmen ihr Schicksal mittlerweile lieber selbst in die Hand, haben wir auch, glaube ich, genauso auf der Straßenumfrage gehört, und betreiben private Altersvorsorge. Das haben ja mehr oder weniger alle gesagt.
Das heißt, du betreibst private Altersvorsorge schon?
Genau, ja.
Und wie machst du das?
Also ich studiere auch BWL, von daher kriegt man da ja sowieso irgendwie recht viel mit, was dann eben so ETFs und sowas angeht. Auch in meinem privaten Umfeld ist das sehr präsent, und genau.
Und du würdest dich beim Thema Rente eher ungern auf den Staat und auf die staatliche Rente verlassen?
Ja, überhaupt nicht. Also wirklich, ich glaube, dass das ehrlicherweise nicht der Weg ist, um sich da später abzusichern. Von daher, nee.
Das Vertrauen in die gesetzliche Rente ist also bei sehr vielen Menschen futsch.
Ja, Offensichtlich. Und wenn wir uns unser Rentensystem wie ein riesengroßes Schiff vorstellen, dann haben manche offensichtlich Angst, dass es untergehen könnte.
Und jetzt scheint man so ein bisschen die Losung zu haben, rette sich erstmal, wer kann, und lässt erstmal so ein paar Rettungsboote an den Seiten runter. Man will nämlich vor allem jetzt die private Altersvorsorge stärken. Das ist der aktuellen Bundesregierung jetzt erstmal sehr wichtig. Und die hat diesbezüglich neue Ideen vorgestellt.
Lars Klingbeil bzw. die Bundesregierung will nämlich erstmal die private Altersvorsorge ausbauen und stärken.
Also quasi nach dem Motto, wenn die gesetzliche Rente allein nicht mehr ausreicht und eh nicht mehr ganz zu retten ist, dann sollen die Menschen eben selbst vorsorgen. Und deshalb soll ab 2027 das sogenannte Altersvorsorgedepot eingeführt werden. Das heißt, alle Menschen in Deutschland können dann ihr eigenes verdientes Geld direkt in ETFs, Fonds oder Anleihen investieren und auf diesem Depot dann fürs Alter sparen.
Ja, also jeder nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Damit ist das Problem erstmal ziemlich clever outgesourced, würde ich sagen.
Kann man so sagen, ja.
Ziemlich clever, der Lars Klingbeil. Aber er will den Menschen ja auch dabei immerhin unter die Arme greifen. Die Idee ist nämlich, dass der Staat die private Altersvorsorge am Kapitalmarkt finanziell fördert und bezuschusst. Wer dort privat vorsorgt, bekommt vom Staat also noch ein bisschen Geld dazu. Bei unserer Straßenumfrage kam die Idee so relativ solide an, würde ich sagen.
Und jetzt gibt es eine Reformidee, die sagt, dass jeder einzelne Bürger quasi selbst Geld in ein Rentendepot einzahlen soll und der Staat dann nochmal Geld drauflegt. Findest du die Idee gut?
Die Idee ist gut, finde ich sehr gut. Hab schon nur gehört, sind 10 Euro oder so, 10 Euro pro Monat. Ich meine, es ist besser als nichts, aber andere Länder machen es besser.
Andere Länder machen es besser, kleiner Spoiler, dazu hören wir später auch noch mal mehr.
Genau, ja. Und je nachdem, wie viel du auf dieses Depot einzahlst, ist der Staat sogar bereit, mehr als 10 Euro dazu zu geben. Maximal sogar 540 Euro pro Jahr. Und wer Kinder hat, bekommt sogar noch zusätzlichen Kinderzuschlag von bis zu 300 Euro im Jahr.
Kitsching. Und für junge Leute wird darüber hinaus dann auch noch ein Berufseinsteigerbonus gezahlt. Wer vor dem 25. Geburtstag einen Altersvorsorgevertrag abschließt, der erhält einmalig 200 Euro nochmal zusätzlich als Zulage.
Ja, für uns ist die Nummer leider durch.
Ja. Wir können auf die Kinder zählen.
Genau. Aber da greift der Staat doch relativ tief in die Tasche, finde ich. Wobei Nils Nauhauser, Rentenexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, etwas anderes als diese Förderung viel wichtiger findet.
Die Förderung, ja, die ist zwar hilfreich, aber sie ist eben nicht entscheidend. Der eigentliche Mehrwert, gerade in der langfristigen Altersvorsorge, entsteht nämlich durch niedrige Kosten. Und die Förderung, die verpufft eben dann, wenn sie auf teure Produkte trifft. Und das war ja bislang bei der Riester-Rente der Fall. Nun, in Kombination mit einem wirklich günstigen Standardprodukt, entfaltet sie aber erstmals ihre volle Wirkung und dann kommt das Geld tatsächlich bei den Sparerinnen und Sparern an und eben nicht bei den Anbietern.
Nils Nauhauser spricht da die Riester-Rente an, denn genau das war ja bei der Riester-Rente der Fall. Da haben Millionen von Menschen im Grunde Unmengen an Geld da reingesteckt, ohne dabei am Ende viel rumzubekommen. Und deswegen liefert dieses Altersvorsorgedepot der Bundesregierung gegenüber der Riester-Rente auch einen gewissen Mehrwert. Auch weil dieses Altersvorsorgedepot ein bisschen anders als die Riester-Rente funktioniert. Die Riester-Rente ist im Grunde ein reines Versicherungsprodukt. Das bedeutet, es gibt feste Garantien, zum Beispiel, dass am Ende mindestens die Beträge, die eingezahlt wurden, auch wieder ausgezahlt werden. Dafür sind aber die Renditen oft deutlich niedriger und die Produkte sind auch vergleichsweise teuer und kompliziert. Beim neuen Altersvorsorgedepot ist der Ansatz jetzt ein bisschen anders. Hier soll das Geld stärker am Kapitalmarkt investiert werden, also zum Beispiel in Aktien, in Fonds oder aber eben in ETFs.
Wo man auf lange Sicht natürlich deutlich bessere Renditen erwirtschaften kann als vielleicht mit einer reinen Versicherungslösung. Es wird ja auch überlegt, dass es sogar einen staatlich organisierten Fonds und standardisierte Angebote geben soll, in die dann auch noch investiert werden kann. Allerdings hat die Bundesregierung dazu bislang noch keinen konkreten Plan vorgelegt, also über welche Anbieter dieses Depot dann eröffnet werden kann und auch zu der Frage, wie verbindlich so ein Depot ist. Also ich frage mich da ja zum Beispiel jetzt immer noch, ob man das Geld da dann jederzeit rausholen kann aus so einem Depot und das dann wieder auflösen kann, wie jetzt bei einem normalen mal ein ETF, wenn man sich ein Haus kaufen will oder so.
Ja, das ist auch eine ganz entscheidende Frage, aber Nils Nauhauser hat darauf eine Antwort.
Wer das Altersvorsorgedepot vor Rentenbeginn
auflöst, muss allerdings die Steuervorteile und die erhaltenen Zulagen vollständig zurückzahlen. Außerdem werden die Erträge des Altersvorsorgedepots dann in voller Höhe und mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert.
Also, es hört sich ja, okay, es würde ziemlich wehtun, wenn man dann doch vor Renteneintritt schon an dieses angelegte Geld ran will, okay, oder ran muss.
Auf jeden Fall Nachteile, ne?
Gut, aber es ist ja wahrscheinlich auch Sinn der Sache, dass man da gar nicht in Versuchung gerät, genau, irgendwie die eigene Rente anzuzapfen, um sich ein Haus zu kaufen.
Richtig, ja. Idealerweise legt man da an und holt sich das Geld dann nach 30, 40 Jahren und kann dann hoffentlich eine glückliche Rente verbringen. Offen bleibt aber die Frage, welche Angebote da genau zur Verfügung stehen sollen. Und wie attraktiv die dann auch sind, das ist bislang relativ unklar. Denn entscheidend und relevant für jeden Einzelnen ist ja, wie viel Rendite solche Produkte abwerfen. Bei der Riester-Rente war es in der Realität ja häufig so, dass die Inflation über die vielen Jahre die kleinen ersparten Erträge aufgefressen hat und die Menschen dann am Ende des Tages nicht wirklich viel davon profitiert haben.
Und das soll jetzt durch die Investitionen am Kapitalmarkt hoffentlich besser laufen. Wobei Nils Nauhauser auch da schon vor Risiken und Begehrlichkeiten warnt.
Man muss aber genau hinschauen, denn die Banken bieten nicht das staatlich organisierte Standardprodukt an, sondern natürlich ihre eigenen privaten Produkte. Und die sind in persönlichen Verkaufsgesprächen erfahrungsgemäß deutlich teurer. Wer also zur Hausbank geht, bekommt also vor allem das empfohlen, woran die Bank verdient.
Und das ist ja noch nicht mal das einzige Risiko bei der jetzigen Lösung, denn auch die Kosten, die jedes einzelne Depot verursacht und die jeder einzelne ja letztendlich tragen muss, die könnten relativ hoch sein. Denn die Altersvorsorge soll ja in einem Depot stattfinden und dafür fallen in der Regel Gebühren an. Jetzt sieht der Gesetzesentwurf für dieses Altersvorsorgedepot zwar einen Kostendeckel von 1% pro Jahr vor. Im ersten Entwurf waren es noch 1,5%. Das hat aber eine große Diskussion ausgelöst. Und jetzt klingen diese 1% zwar erstmal relativ human, das ist aber trotzdem immer noch recht hoch, wenn man das mal durchrechnet. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt.
Genau, weil wenn wir das jetzt durchrechnen, dann kommt man, würde ich sagen, schon auf einen kleinen What-the-fuck-Moment, den wir ja auch versuchen, hier jetzt nochmal hervorzuheben. Denn wir haben das mal gemacht. Anke, angenommen, du hast jetzt über 10 Jahre jedes Jahr 3.000 Euro in so ein Depot eingezahlt. Ich hoffe, das könntest du dir leisten.
Das ist schon relativ viel.
Ja, auf jeden Fall.
Aber man kann ja auch umschichten und vielleicht dann eine andere Rentenvorsorge zurückschrauben und dann eben mehr Geld da investieren. Das genau, kann ja jeder Einzelne für sich klären und lösen. Ne?
Genau, aber bleiben wir jetzt mal bei diesem Beispiel. Der Staat hat dir insgesamt dann nochmal jedes Jahr 540 Euro dazugegeben. Dann liegt man da dann am Ende dieser 10 Jahre mal vollkommen außen vor die Kosten für das Depot, vollkommen außen vor, wie viel Rendite du mit dem Geld erwirtschaftet hast. Also nur das Geld, was du eingezahlt hast, das sind dann ungefähr 35.400 Euro. Aber jetzt fallen ja bei so einem großen Betrag dann doch Depotgebühren an von bis zu 1%. Und das wären dann einfach knapp 400 Euro im Jahr, die du wiederum für dieses Depot bezahlen müsstest.
Ja. Und das ist ja dann wiederum fast so viel, wie der Staat bezuschüssen würde. Das heißt, die Depotgebühren von 1% würden bei solchen Summen, also wenn dann wirklich 35.000 Euro auf diesem Depot liegen, den staatlichen Zuschuss im Grunde auffressen. Und das wäre dann ja ehrlicherweise völliger Irrsinn. Und das sagt auch Nils Nauhauser.
Der Kostendeckel von 1% ist immer noch viel zu hoch.
Und da frage ich mich ja, Gregor, ehrlicherweise, warum es dann in anderen Ländern deutlich günstiger geht. In Schweden zum Beispiel. Da liegen die monatlichen Kosten für den staatlichen Fonds AP7 SOFA, heißt der, zum Beispiel bei ca. 0,05%. Also gerade mal bei einem 1/20 von dem deutschen Kostendeckel, der bei 1% liegen soll.
Die Streberschweden,
ja,
mal wieder.
Wie sagst du es? Und deswegen ankern wir mit unserem sinkenden Schiff jetzt mal kurz vor der schwedischen Küste irgendwo bei Gotland oder kurz vor Stockholm und schauen uns an, wie die Schweden das mit der Rente so machen und inwiefern sich vielleicht auch das Altersvorsorgedepot der Bundesregierung jetzt von der berühmt-berüchtigten schwedischen Aktienrente unterscheidet.
Was wir jetzt hier natürlich nicht schaffen, ist es jetzt die beiden ganzen Rentensysteme miteinander komplett zu vergleichen. Das würde den Rahmen vermutlich sprengen. Könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen. Und deswegen lasst uns nur mal das geplante deutsche Altersvorsorgedepot und die schwedische Aktienrente miteinander vergleichen. Und da hat Marlene Lena Haupt, Professorin für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule in München, im Grunde schon das Wichtigste für uns in Kürze zusammengefasst.
Schweden koppelt Kapitaldeckung obligatorisch an die erste Säule, also die gesetzliche Alterssicherung. Deutschland setzt auf eine freiwillige private Vorsorge in der dritten Säule. Das ist für die Reichweite, für Verteilungseffekte und für die politische Stabilität ein grundlegender Unterschied.
Und das mit den drei Säulen können wir hier vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen und erklären. Beide Rentensysteme, also in Schweden und in Deutschland, sind auf einem Drei-Säulen-Modell aufgebaut. Also erstens auf der gesetzlichen Rente, zweitens auf der betrieblichen Altersvorsorge und drittens auf der privaten Vorsorge. Und in Deutschland sind diese drei Säulen ziemlich klar voneinander getrennt. Die gesetzliche Rente läuft über das Umlageverfahren, also jung finanziert alt. Wir haben eben ja schon viel darüber gesprochen. Die Betriebsrenten, die kommen im Idealfall vom Arbeitgeber. Und die private Vorsorge organisiert bislang jede Person selbst. Jetzt ist es in Schweden aber so, dass ein Teil der ersten Säule, also der gesetzlichen Rente, die jeder Arbeitnehmer am Ende des Lebens quasi erhält, wird für ihn direkt am Kapitalmarkt angelegt. Zum Beispiel über den staatlichen Fonds AP7.
Und das ist der große Unterschied. Was in Deutschland als private Vorsorge gilt, ist in Schweden teilweise schon in die gesetzliche Rente integriert und verschafft dadurch mehr finanziellen Spielraum.
Ja, also das, was hier im Grunde nicht mehr klappt, dass die jungen Menschen die Rentner finanzieren, das würde in Schweden genauso wenig funktionieren, weil auch dort natürlich die Gesellschaft altert. Aber man füllt in Schweden diese Lücke, dieses Rentenloch mit den Renditen, die am Kapitalmarkt erwirtschaftet werden.
Und die Schweden haben frühzeitig auch damit angefangen, in den 90er Jahren. Das heißt, da steckt inzwischen ordentlich Geld im System. Aktuell hat der AP7 ein Volumen von rund 81 Milliarden Euro und das ist dann bei insgesamt 10,5 Millionen Schweden gar nicht mal so wenig. Also wenn man es jetzt mal für Deutschland annehmen würde, hätten wir da irgendwie eine 500 Milliarden Euro oder so
im Depot liegen. Das finde ich so spannend. Allein die Tatsache, dass die Schweden in den 90er Jahren damit angefangen haben und ein Problem beim Rentensystem erkannt haben und gesagt haben, wir brauchen eine Lösung und die Lösung liegt in dem Fall beim Kapitalmarkt. Das finde ich total inspirierend, weil wir in Deutschland ja immer wieder neue Reformvorschläge gemacht haben und aber nie wirklich das System langfristig neu umgestellt haben. Also ganz spannend, aber zurück zu dem Volumen von 81 Milliarden Euro. Man muss ja sagen, das Volumen ist auch deshalb so groß, weil wirklich jeder Schwede und jede Schwedin jeden Monat Geld in diesen Fonds investiert. Das ist nämlich der nächste große Unterschied zu dem System in Deutschland. In Schweden ist das für jeden einzelnen Bürger verpflichtend. Das heißt, dort werden automatisch 2,5% des Bruttolohns abgezwackt und am Kapitalmarkt investiert. Zum Beispiel, wie gesagt, in den AP7. Es gibt aber auch noch viele andere mögliche Fonds, die zur Auswahl stehen. Insgesamt, glaube ich, roundabout 100. Und das Ganze läuft völlig automatisch, staatlich organisiert und einheitlich ab, während man in Deutschland eher auf individuelle Verträge setzt.
Und wir haben ja schon von Nils Nahhauser gehört, die können dann auch oft recht teuer sein, weil da hängt dann ja immer ein ganzer Rattenschwanz dran, Beratung, Verwaltung, Dokumentation und so weiter und so fort, kostet alles sehr viel Geld.
Genau. Das erklärt auch Professorin Marlene Haupt.
Der Kostenvorteil, muss man sagen, in Schweden entsteht hingegen eben nicht durch einen Kostendeckel, den gibt es dort nicht, sondern durch eine systematische zentrale Bündelung.
Sprich, in Schweden ist das System verpflichtend, es ist kostengünstig und es ist auch gebündelt. Genau. Und dementsprechend unterscheidet es sich natürlich auch noch ziemlich von dem, was jetzt die Bundesregierung geplant hat. Aber wir nähern uns diesem Modell zumindest ein bisschen an.
Immerhin. Okay, Gregor, lass uns das jetzt alles nochmal Revue passieren. Was ist denn bei dir hängen geblieben?
Ja, also ich glaube, das kann man ja einmal disclaimen. Wir hatten ja noch bevor wir hier die Sendung gemacht haben, so ein bisschen diskutiert, ist das jetzt ein Schiff, das untergeht oder hat das Schiff nur ein Leck? Mhm. Und da hatte ich ja immer noch so den Punkt, lass uns die gesetzliche Rente nicht so komplett totreden. Die wurde schon ganz lange totgeredet und dann haben doch immer mehr Frauen angefangen zu arbeiten und Migrantinnen und Migranten kamen dazu und das Rentenniveau ist dann doch nicht so dramatisch abgesagt, wie man es vorhergesagt hatte. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dieses Schiff hat ein Leck. Mhm. Und wahrscheinlich ist es jetzt tatsächlich allerhöchste Zeit, dass man da was verändert. Und sei es jetzt erstmal nur bei der privaten Altersvorsorge, dass man zumindest schaut, dass die Leute sich ihre eigenen Rettungsboote vernünftig organisieren.
Genau.
Also, dass man zumindest die Menschen dazu anreizt und sie motiviert, ihr Geld eben selbst auch beiseite zu legen und für die Rente vorzusorgen. Bei mir sind im Grunde zwei Zahlen hängen geblieben, die ich nicht ganz unwichtig finde. Das ist zum einen die maximale Fördersumme von 540 Euro pro Jahr. Idealerweise würde man die eigene Altersvorsorge ja dann auch so anpassen, dass man diese 540 Euro vom Staat voll ausschöpft. Und dann ist bei mir noch dieser Kostendeckel von 1% hängen geblieben, weil ich am Anfang dachte, ui, das ist in Ordnung und irgendwie 1% klingt nicht viel. Und dann haben wir aber erfahren, dass es in anderen Ländern deutlich günstiger funktionieren kann.
Und auch das, wenn man 1% frisst halt schon fast einen Großteil der staatlichen Zuschüsse auf. Wenn man das mal durchrechnet, ist das halt einfach extrem viel Geld.
Richtig. Und eben dann doch jeder einzelne Anbieter, der dir so ein Depot verkauft und die Produkte verkauft, dann immer noch daran mitverdient.
Aber es sind ja noch ein paar Punkte offen. Mhm. Das wurde, glaube ich, auch deutlich, wie zum Beispiel die Frage, wie teuer jetzt das staatliche Standarddepot wird, was der Staat ja auch in Konkurrenz zu den privaten Anbietern einführen will.
Genau.
We'll see.
Trotzdem habe ich auch nach all den Gesprächen mit den Experten und auch mit den jungen Menschen, die ich auf der Straße getroffen habe, schon das Gefühl, dass alle ziemlich happy sind über jede noch so kleine Reform und auch diese Reformen sehr dankend annehmen, weil sie doch wirklich Bange haben, wie ihre eigene Rente später mal aussehen wird.
Und jetzt ja auch tatsächlich mal was umgesetzt wird, was ja in der Vergangenheit lange immer wieder diskutiert wurde.
Naja. Zumindest ist das geplant für Januar 2027. Ja, und trotzdem bleibt so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt auch wieder nicht der ganz große Wurf ist, der unser Rentensystem wirklich rettet und stabilisiert. Die Bundesregierung hat aber auch noch andere Pläne. Vielleicht können wir bei anderer Gelegenheit auch darüber nochmal sprechen. Heute haben wir uns nur auf die private Altersvorsorge und das private Altersvorsorgedepot konzentriert.
Wenn ihr Fragen dazu habt, schickt die uns gerne oder auch Themenanregungen rund um das Thema Rente. Ich glaube, das ist ein weites Feld, könnte man sagen. Wir kommen jetzt aber erstmal zu einem Ende. Autoren dieser Folge waren Ann-Kathrin Beck und Gregor Lischka.
Der Faktencheck kommt von Pauline Lange, Merle Körber und Johanna Bloh.
Produktion hatte Norman Wollmacher.
Und die Redaktion Michael Bödecker.
Und alle Folgen von unserem Podcast findet ihr natürlich auch in der Deutschlandfunk-App. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.
Macht's gut.
Bis zur Rente.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.